Es ist einfach, die vielen neuen Aufstandsbewegungen unter einem verstaubten Begriff wie beispielsweise Weltrevolution zusammenzufassen. Daraus ergibt sich eine geeignete Projektionsfläche für uns im globalen Norden. Auf einmal können wir auch Teil einer Revolution sein und müssen dafür nicht einmal den Komfort unserer imperialen Lebensweisen aufgeben. Echte Solidarität sollte allerdings nicht in Revolutionsromantik verharren, auch wenn diese zweifellos eine schöne Sache ist. Globale Revolte? Vergangene Woche endete ein Jahr des globalen Aufbegehrens. Protestbewegungen von Bagdad bis Santiago, Beirut bis Hongkong und Quito bis Khartoum forderten ungebrochen ihre Eliten heraus. Damit fügten sie der hegemonialen Ordnung nicht nur deutliche Risse zu, sie schafften neuen Spielraum für radikale Umbrüche. Was es jetzt braucht, sind realistische Einschätzungen und politische Sensibilität für koloniale Zusammenhänge, argumentieren Claudia Wieser und Timer Kreit in ihrem Essay Talking About a Revolution. Von Macht und Ohnmacht der historischen Last. Protestierende in den Ländern des globalen Südens wissen nicht erst seit der versuchten Einführung von WhatsApp-Gebühren und den Anhebungen von Benzin- und Lebensmittelpreisen, dass es Zeit ist, sich zu organisieren. Zwar werden die Proteste zu einem wesentlichen Teil von der Jugend getragen, ihre Gesellschaften blicken jedoch meist auf eine lange Geschichte des Widerstands gegen Kolonialismus, Krieg und Diktatur zurück. Dieser Aspekt wird gerade durch die aktuellen Beispiele Chiles und Iraks verdeutlicht. Rund 14.000 Kilometer sind Santiago de Chile und Bagdad voneinander entfernt. Und doch eint diese Städte historisch so viel mehr, als viele es annehmen wollen. Während der Putsch gegen den chilenischen Sozialisten Salvador Allende 1973 die realpolitische Geburtsstunde des Neoliberalismus darstellte, leitete der Feldzug der sogenannten Neocons 2003 im Irak sein zähes Scheitern ein. In beiden Fällen bleiben nach den Interventionen der USA, im ersten Fall verdeckt, im letzteren durch Krieg und Besatzung, desolate Staaten zurück, deren korrupte Eliten den großen Ausverkauf ihrer Länder betreiben und jeglichen Widerstand mit aller Gewalt im Keim erstickten. Das neoliberale Herrschaftsprojekt war stets auch ein neokoloniales. Wenig überraschend knüpfen die neuen Oppositionsbewegungen des globalen Südens häufig auf die eigenen antikolonialen Traditionen an. Deren Vermächtnis können wir gerade auch in den kreativen Formen des Protests deutlich erkennen. Im November marschierten Tausende mit Gitarren bewaffnete Menschen in Santiago auf und stimmten eines der bekanntesten Widerstandslieder, El Derecho de Vivir en Paz, von Victor Jara an. Die Forderung auf das Recht, in Frieden zu leben, kosteten dem Musiker und Kommunisten unter der Pinochet-Diktatur seine eigene Freiheit. Er wurde 1973 verhaftet und nach schwerer Folter hingerichtet. Sein Aktivismus gilt als Symbol gegen Staatsterror und gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung von ArbeiterInnen. Er wurde bis heute nicht vergessen. Im Libanon hingegen fordern DemonstrantInnen Gerechtigkeit für 13 Studierende, die 1943 bei Protesten in Tripoli von der französischen Besatzungsmacht kaltblütig ermordet wurden. Ihre Namen prangten in roter Farbe auf einem symbolischen Grabstein, der bei den jüngsten Protesten durch die Straßen Beiruts getragen wurde. Strukturelle Auswirkungen von antikolonialer Geschichte bestehen fort und geben Hoffnung, ob es den Machthabern recht ist oder nicht. Eines von vielen aktuellen Beispielen ist der Sudan. Die sudanesische Protestbewegung blickt historisch auf zwei erfolgreiche populäre Stürze von Diktatoren zurück, im Jahre 1964 und 1985. Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition können wenig gegen das kollektive Gedächtnis anrichten. Die Folgen des Aufbegehrens gegen Unterdrückung sind zwar nicht immer sofort spürbar. Ebenso ist das erlangte Selbstbewusstsein häufig fragil und nach den ersten politischen Niederlagen eingeknickt. Doch die Erfahrung des politischen Kampfes lässt sich nicht so einfach aus den Köpfen ausradieren. Eben solch eine Entwicklung können wir auch in Ägypten beobachten, das ein Jahrzehnt zwischen Revolution und Konterrevolution, zwischen großer Hoffnung und bitterer Enttäuschung hinter sich hat. Nach dem erfolgreichen Sturz der Mubarak-Diktatur im Jänner 2011 und 2 Jahren der politischen Experimente, freier Wahlen, der Gründung unabhängiger Gewerkschaftsbewegungen und viel interner Streitigkeiten im ehemaligen Widerstandslager, putschte sich das Militär, geführt vom damaligen Oberst Abdel Fattah al-Sisi, an die Macht. Dieser regiert seither mit eiserner Faust. Das bezeugen 60.000 politische Gefangene. Ob Moslembrüder, Atheistinnen, Homosexuelle oder Ultras, niemand ist vor dem ägyptischen Repressionsapparat sicher. Doch wer in der Diktatur al-Sisis das Ende der Geschichte hineininterpretierte, hat sich getäuscht. Erstmals seit seiner Machtübernahme sah sich der ägyptische Potentat heuer mit Massenprotesten konfrontiert. Revolutionäre Geduld und politische Experimente. Die Momente des Umbruchs basieren stets auf einem komplexen Zusammenspiel sozialer Kräfte. Sie sind selten langfristig planbar und entstehen meist abrupt durch kollektive Erfahrung des Möglichen und Unmöglichen, worin sich eben auch ihre Kraft entzündet. Die klassisch-leninistische Formel, nach der es dann eine revolutionäre Situation gibt, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, fasst die Problematik an sich gut zusammen. Die da unten sind allerdings nicht bloß über ihre Klassenzugehörigkeit zu definieren. Die Mobilisierung von Millionen Menschen in den verschiedenen Zentren der Revolten erfolgt über Klasse, Ethnizität und konfessionelle Zugehörigkeit hinweg. Sie sind getrieben vom Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung und Gerechtigkeit. Und was vielerorts neu ist, sie weisen keine zentrale Führung auf und widerstehen politischer Vereinnahmung. Als die irakische Regierung VertreterInnen der Protestbewegung an den Verhandlungstisch bat, erhielt sie eine Namensliste von Märtyrern, von Aktivisten, die von den Sicherheitskräften ermordet wurden. Die Forderungen sind klar. Solange es keine Aufklärung der Hinrichtungen von Protestierenden gibt, wird nicht verhandelt. Gleichzeitig organisieren sich die Massen in den Städten. Unzählige neue Netzwerke und Räte sind entstanden. Sie sind nicht nur Ausdruck des Wunsches nach Veränderung, sondern auch nach politischer Partizipation. In diesen Strukturen wird demokratische Mitsprache teilweise schon gelebt. Sie stellen eine Art Experimentierkasten des politischen Fortschritts dar. Hier diskutieren AktivistInnen ihre Strategien, einigen sich auf Forderungen und drängen die Eliten zu weiteren Zugeständnissen. Dabei erzielen sie bis jetzt unvorstellbare Erfolge, wie zum Beispiel der Rücktritt des irakischen Premierministers Adil Abdel Mahdi Anfang Dezember. Auch im kleinen Libanon musste der Ministerpräsident Saad Hariri nach 2 Wochen anhaltender Proteste zurücktreten. Im Sudan wiederum begann ein Teil des Militärs mit dem oppositionellen Zentralrat zusammenzuarbeiten und eine Übergangsregierung zu bilden. Der gestürzte Präsident Omar al-Bashir steht nach 30-jähriger Alleinherrschaft vor Gericht. In Ecuador hat sich der Widerstand gegen Morenos Sparmaßnahmen, den zum Großteil die indigene Bevölkerung vorantrieb, gegen Strukturanpassungsprogramme der Weltbank durchgesetzt. In Hongkong gelang es Tausenden, einer der wichtigsten internationalen Drehkreuze des Luftverkehrs, für mehr als 2 Tage lahmzulegen. Das Zusammenspiel von Straße und kollektiver Organisationsform bedingt nicht immer radikale Umstürze, es sind jedoch kleine Schritte, die weitergetragen werden müssen. Der Politikwissenschaftler und Ökonom Samir Amin betrachtet Revolutionen deshalb über Jahrhunderte hinweg. Für ihn war jede nur denkbare Ausdehnung revolutionärer Bedingungen ein Erfolg, sowie die Arbeit innerhalb des Staatsapparats an Reformen ein Muss. Manchmal schaffen solche Reformen Raum zum Atmen und Denken, der in Zukunft ausgebaut wird und weitere Kämpfe unterstützt. Ohne kontinuierliche politische Mobilisierung sah jedoch selbst der Optimist Amin keine nachhaltigen revolutionären Umbrüche an Boden gewinnen. Der Staat als Komplize und Vergewaltiger. Wesentliche Voraussetzungen für die globalen Revolten unserer Zeit ist die Krise des Staates unter neoliberalen Verhältnissen. Innerparteiliche Auseinandersetzungen und geschwächte Militärs sowie Institutionen erzeugen Risse, die das Aufbegehren gegen die Gewalt und Korruption lokaler Eliten sowie gegen imperiale Geschichtsschreibung für kurze Zeit ermöglichen. Die Kehrseite ist, dass ein schwacher Staatsapparat immer auf massive Repression und Gewaltanwendung setzt. Der Vergewaltiger bist du, ist einer der bekanntesten Sprüche des feministischen Kollektivs Las Tesis, der weit über die chilenische Protestbewegung Verbreitung gefunden hat. Damit machen Demonstrantinnen nicht nur auf den patriarchalen Charakter des Staates aufmerksam, sondern auch auf die massiven Formen von Gewalt, denen vor allem Frauen und weltweit Protestierende ausgesetzt sind. Allein im Irak sprechen wir mittlerweile von über 400 ermordeten Demonstrantinnen. Die Dunkelziffer dürfte angesichts rund 20.000 Verletzter jedoch viel höher liegen. Vom Vergewaltiger zum Komplizen könnte ein anderer Slogan lauten. Revolutionäre Bedingungen unserer Zeit ermöglichen ein Aufdecken von Komplizenschaft lokaler Eliten mit imperialer und transnationaler Ausbeutung und Kriegsführung. Wirklich fix zusammen? Es ist einfach, die vielen neuen Aufstandsbewegungen unter einem verstaubten Begriff wie beispielsweise Weltrevolution zusammenzufassen. Daraus ergibt sich eine geeignete Projektionsfläche für uns im globalen Norden. Auf einmal können wir auch Teil einer Revolution sein und müssen dafür nicht einmal den Komfort unserer imperialen Lebensweisen aufgeben. Echte Solidarität sollte allerdings nicht in Revolutionsromantik verharren, auch wenn diese zweifellos eine schöne Sache ist. Viel eher sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie verschiedene revolutionäre Momente in Beziehung zu setzen sind, ob wir ihr Potenzial unterschätzen oder gar überschätzen. Und am wichtigsten, die Rolle unserer eigenen Staaten in der Ausbeutung des globalen Südens und der Unterstützung unzähliger verbrecherischer Regime zu hinterfragen und Gegenstand unseres eigenen Protests werden zu lassen. Der Mosaikblog sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Sejin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.